ARD. 2 Jahre nach dem Überfall der Hamas. Wie geht es Jüdinnen und Juden in Deutschland?
Kontrollwoche gegen Handys am Steuer, was erlaubt ist und was nicht.
Und Nobel. Ist der Nobelpreis wichtig oder nur noch Ritual?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, es ist Dienstag, der 7. Oktober und ich bin wieder da, Uli Spinrad.
Und ich auch, bin auch da Magdalena Binert und kommt gut durch diesen Tag, den wir wenigstens mal ganz kurz mit einer guten Nachricht beginnen können. Mhm. Im ägyptischen Urlaubsort Sharm el-Sheikh ist die erste Runde der Gespräche über den Friedensplan für Gaza arabischen Berichten zufolge nämlich in einer guten Atmosphäre zu Ende gegangen. US-Präsident Trump spricht von enormen Fortschritten und auch unser Außenminister Johann Wadephul bewertet die Gespräche positiv. Israel sei in einer gewissen Weise kriegsmüde geworden und wird sich wohl an die Vereinbarung und den damit verbundenen Waffenstillstand halten.
Ja, und heute wird mit Vertretern der Hamas und von Israel weiter verhandelt. Und das sind in 2 Jahren wirklich die besten Nachrichten, die man zu diesem Konflikt erzählen kann. Mhm. Weil dieses Datum, der 7. Oktober heute, den kennen wir ja leider alle, weil heute vor genau 2 Jahren hat die Hamas Israel überfallen.
Und aus diesem Anlass gibt es einen ganz aktuellen Bericht zu Antisemitismus, zum Beispiel auch bei Demonstrationen in Deutschland. Und ja, jetzt kommt doch wieder leider eine schlechte Nachricht. Der Verfassungsschutz warnt vor zunehmendem Antisemitismus. Für jüdische Menschen in Deutschland ist das Leben seit dem 7. Oktober 2023 schwieriger geworden.
Das passt auch zu den Erfahrungen von Nir Rosenfeld. Er ist Jude und betreibt in Frankfurt am Main 5 israelische Restaurants. Antisemitismus ist für Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht neu, hat er unseren Kollegen vom ARD Morgenmagazin erzählt, aber er hat sich seit dem Anschlag der Hamas eben sehr verstärkt, sagt Nir Rosenfeld.
Uns geht's, wenn man ehrlich sein soll, sehr schlecht seit genau 2 Jahren, also richtig schlecht.
Und Nir Rosenfeld merkt die Veränderungen seit dem Anschlag der Hamas und dem Krieg in Gaza auch in den veganen israelischen Restaurants und Foodtrucks, die er gemeinsam mit seiner Frau betreibt.
Erstmal, das Telefon klingt, also mehrmal am Tag, ob wir mit Gas kochen, ob wir gerade Gas haben. Dann kommt dieser Spruch, schade, dass Hitler hat euch nicht alles vergast. Das passiert regelmäßig.
Boah, ja, zu solchen und ähnlichen Vorfällen gibt's, wie gesagt, einen neuen Bericht von den Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus in Deutschland. Und ja, darin steht auch, dass es seit dem 7. Oktober 2023 viel mehr Proteste gibt, bei denen antisemitische Inhalte stattfinden.
Ja, kurz mal zur Einordnung. Natürlich sind pro-palästinensische Demos völlig legitim, wo auf das Schicksal der Menschen im Gazastreifen aufmerksam gemacht wird. Ja. Auch Kritik an der israelischen Regierung und der Härte des Militärs ist vollkommen okay, aber oft verschwimmen da eben Dinge. Der Bericht zeigt, dass da auch zur Vernichtung Israels aufgerufen wird oder Gewalt gegen jüdische Menschen befürwortet wird, der Terror der Hamas unterstützt oder die Shoah direkt bzw. der Holocaust relativiert wird. Nir Rosenfeld bekommt das auch ganz direkt zu spüren.
Wir leiden sehr, sehr von dieser Welle vom Judenhass, jetzt, was gerade passiert in Europa. Also wir haben Angst, in verschiedene Plätze zu gehen. Wir verstecken uns. Ich würde persönlich oft beleidigt, angegriffen, bedroht und so weiter.
Der Verband hat sich für seinen Bericht auch Versammlungen mit antisemitischem Inhalt genau angesehen. Und da geht es um den Zeitraum 7. Oktober 2023 bis Jahresende 2024. Im Durchschnitt gab es vor dem Hamas-Angriff 1 Demo pro Tag. Danach waren es im Schnitt 5 pro Tag. Und die Inhalte haben sich eben auch verändert. Also bei den Protesten gab es fast immer israelbezogenen Antisemitismus. Oft kommen aber auch noch andere Formen von Judenfeindlichkeit dazu.
Uns geht gut, wenn man keine weiß, dass wir Juden sind und Israelis sind. Also wir haben immer darauf geachtet, unsere Davidstern zu verstecken. Kommt darauf an, wo wir sind. Und das war immer auch vorher. Heute ist natürlich viel schlimmer. Und das ist die Realität vom Juden heutzutage.
Und Nir Rosenfeld sagt auch, er hat seit dem 7. Oktober viele Gäste verloren. Er glaubt, dass die seine Restaurants boykottieren, weil sie damit gegen den Krieg im Gazastreifen protestieren wollen.
Auch der Vizepräsident des Verfassungsschutzes in Deutschland sagt, seit dem Angriff auf Israel hat sich der Hass auf Jüdinnen und Juden in Deutschland sehr verstärkt. Es gebe eine erhebliche Gefährdungslage.
Und auch heute zum zweiten Jahrestag des Anschlags gibt es in Deutschland viele Aktionen. Hier bei mir am Brandenburger Tor wird Bring Them Home projiziert. Das ist natürlich die Aufforderung, dass die letzten Geiseln endlich freigelassen werden. Also sowohl die Lebenden, aber auch die Leichen sollen zurückgebracht werden. Und am Brandenburger Tor werden auch die Namen der Todesopfer des Anschlags vor 2 Jahren verlesen.
Ja, aber es gibt auch pro-palästinensische Veranstaltungen und auch welche, die von vornherein schon anti-israelisch deklariert sind. Weil es also da Konfliktpotenzial gibt, werden zum Beispiel bei dir in Berlin fast 1.500 Polizistinnen und Polizisten für Sicherheit sorgen.
Und Veranstaltungen gibt es aber jetzt natürlich nicht nur in Berlin, sondern wirklich an ganz vielen Orten heute in Deutschland. Und auch wenn ihr Nir Rosenfeld jetzt besser kennenlernen möchtet, das ARD Morgenmagazin hat ihn besucht und länger mit ihm gesprochen. Das könnt ihr direkt heute Morgen im Ersten angucken oder später auch noch auf der Seite vom MoMA.
Unsere Kurznachrichten.
Unser Nachbarland Frankreich steckt mal wieder in einer großen politischen Krise. Premierminister Le Cornu ist nach nur 1 Monat zurückgetreten, weil er für seine neue Regierung keine Mehrheit im Parlament hat. Jetzt hat Präsident Macron ihn aber gebeten, doch nochmal mit den Parteien über den Sparhaushalt zu verhandeln. Bis Mittwochabend, solange bleibt er geschäftsführend im Amt.
Im Juni ist die Familienreservierung bei der Bahn abgeschafft worden und daran wird die Kritik immer lauter. Es gibt jetzt eine Petition mit fast 130.000 Unterschriften, die an die Bahn übergeben worden ist. Vor der neuen Regel konnten Eltern ja für knapp über 10 Euro beliebig viele Plätze für ihre Kids in Fernzügen reservieren. Jetzt kostet das für jedes Kind extra. Und die Bahn hat argumentiert, dass für Kinder bis 14 aber doch die Tickets kostenlos sind, wenn sie mit ihren Eltern fahren.
Elektroautos sollen bis 2035 weiter steuerfrei fahren. Finanzminister Klingbeil hat einen entsprechenden Gesetzentwurf angekündigt. Er will damit den Verkauf von E-Autos ankurbeln. Eigentlich war geplant, die Steuerbefreiung für neu zugelassene Elektrofahrzeuge zum Jahresende auslaufen zu lassen.
Mehrere Fußballlegenden sind in die Hall of Fame des deutschen Fußballs im DFB-Museum in Dortmund aufgenommen worden. Horst Rubisch, Otto Rehhagel, Jupp Heynckes, Guido Buchwald und Bastian Schweinsteiger gehören jetzt auch offiziell zu den Legenden. Und Bert Trautmann, der ist schon lange tot, kennen viele nicht. Der war Bremer und nach dem Zweiten Weltkrieg in britischer Kriegsgefangenschaft und ist danach zur Torhüterlegende bei Manchester City geworden. Seine Karriere gilt als Geschichte der Versöhnung.
So, ich war heute Nacht auf dem Weg zur Arbeit schon ein bisschen aufmerksamer als sonst und habe so hin und her geguckt, rechts und links, ob ich vielleicht was sehe. Obwohl das nachts um halb. Ja, eher nicht. Die Polizei liegt okay auf der Lauer, wobei nachts um 2:30 wahrscheinlich noch nicht so richtig. Mm-mm. Aber diese Woche ist Handykontrollwoche und zwar in ganz Europa. Und weil das europaweit ist, heißt die Aktionswoche auch ganz offiziell Focus on the Road.
Wir können nicht müde werden, das immer wieder zu sagen. Das ist einfach brandgefährlich. Sie müssen sich vorstellen, das Gefährdungspotenzial, wenn Sie mit dem Handy am Steuer unterwegs sind, ist ungefähr vergleichbar, wie wenn Sie mit 0,8 Promille Alkohol im Blut unterwegs sind. Dass man nicht mit 4-5 Bier hinterm Steuer sitzt, ist irgendwie gesellschaftlich akzeptiert. Aber beim Handy ist das noch nicht ganz so der Fall.
Da hat er recht, der Marcel Dilling von der Polizei im Märkischen Kreis im Sauerland. Und er hat auch noch mal ganz konkret erklärt, was passiert, wenn ich während der Fahrt aufs Handy gucke.
Eine Sekunde bei 50 km/h aufs Handy geguckt und Sie sind 14 Meter im Blindflug unterwegs. Sie können sich vorstellen, was in der Zeit alles passieren kann.
Und genau deshalb ist für Autofahrerinnen und Fahrer im Prinzip alles verboten, was mit dem Handy zu tun hat.
Jo, also telefonieren und schreiben ist klar, aber sogar die Hand am Handy ist tabu. Also kein Kabel einstecken, kein Anruf annehmen oder auflegen. Das Einzige, was erlaubt ist, kurz aufs Handy gucken, so wie man auch aufs Autonavi oder den Tacho gucken würde. Dazu nochmal der Hauptkommissar Dilling.
Da reicht schon aus, wenn Sie an Ihrem Handy an der Navigation nochmal schnell eine andere Route einstellen, dann sitzt sie ganz schnell in der Benutzung, das ist nicht zulässig und wird dann entsprechend auch einen Verstoß nach sich ziehen.
Das wusste ich gar nicht, weil oft wird einem ja auch einfach angezeigt, hier schnellere Route ist verfügbar und dann klickt man da natürlich mal so nebenbei rauf.
Ja, oder bei Google Maps zum Beispiel oft auch Baustellen, ne? Wenn die, also wird gefragt, ist die noch da und dann kann man ja oder nein klicken. Sollte man besser lassen.
Nein, also man darf eigentlich tatsächlich nur Geräte benutzen, die fest im Auto verbaut sind und ja, das ist ein Handy eben nicht, wenn es nur in einer Halterung steckt. Ob das Ganze jetzt noch so zeitgemäß ist, das ist eine andere Frage, aber wir sagen euch jetzt hier mal, wie der rechtliche Rahmen im Moment ist.
Ja, richtig benutzen darf man das Handy eben nur, wenn man steht und der Motor auch aus ist, aber auch da gibt es Vorsicht. Die Abschaltautomatik, die ja inzwischen viele Autos haben, an der Ampel, die zählt nicht. Mhm. Und wenn ich erwischt werde, dann ist es inzwischen auch richtig teuer. 120 Euro und ein Punkt in Flensburg. Wenn man jemanden gefährdet oder ich sogar einen Unfall baue, dann wird es noch teurer. Ich habe übrigens mein einzigen Punkt, den ich jemals in Flensburg bekommen habe, auch wegen Handy am Steuer bekommen. Da war es aber noch ein bisschen günstiger damals.
Eieiei, was hast du gemacht? Geschrieben? Telefoniert?
Nee, weder noch. Ich habe gedacht, ich bin besonders schlau und mache eine Sprachnachricht, weil dann kann ich ja währenddessen auf die Straße gucken,
ja.
Und ist nicht so gefährlich. Aber natürlich hält man dabei das Handy trotzdem super auffällig so vorm Gesicht. Und das hat dann
ja, das stimmt.
Die Polizei gesehen, die lag hinter so einer Ecke auf der Lauer.
Und seitdem machst du es hoffentlich nicht mehr. Ich glaube, wenn man einmal erwischt wurde, dann
meistens
ist man da ein bisschen...
Nicht.
Meistens nicht. Übrigens, auch Fahrradfahren ist keine Alternative, wenn man beim Fahren telefonieren will. Ist nämlich auch auf dem Fahrrad nicht erlaubt. Das kostet 80 Euro oder sogar mehr. Auch da darf man Handys nur benutzen, wenn man steht. Und wie oft das Handy als Unfallursache gilt, ist aber nicht ganz klar, weil das nicht direkt erfasst wird. Oder wahrscheinlich auch oft nicht eindeutig ist, ob die Ablenkung jetzt durchs Handy passiert ist. Experten schätzen aber, dass jeder dritte Unfall wirklich darauf zurückzuführen ist, dass man sich kurz durchs Handy ablenken lässt.
Und wenn es richtig schlimm gekracht hat, dann kann die Polizei das Handy sogar auch beschlagnahmen, um die Daten auszuwerten. Da sieht man ja dann exakt, wann ich es wie benutzt habe. Kommt aber ehrlicherweise nicht so häufig vor, nur bei wirklich schlimmen Unfällen, wo es Schwerverletzte oder sogar Tote gab. Beim klassischen Auffahrunfall in der Regel wird es nicht gemacht.
Also Leute, diese Woche ist die Polizei überall besonders wachsam mit den eigenen Augen, aber auch mit speziellen Blitzern, diesen sogenannten Monocams. Da erkennt ja dann eine KI, ob der Fahrer oder die Fahrerin am Handy ist. Und ja, wenn ihr schon Herbstferien habt und im Ausland unterwegs seid, diese Aktionswoche wird in ganz Europa durchgeführt. Also wirklich Vorsicht. Und ja, eigentlich natürlich nicht nur in dieser Woche.
Vermutlich habt ihr das schon im Radio gehört oder vielleicht ist es euch auch in eurer Timeline bei Instagram oder so begegnet. Die Nobelpreise werden gerade wieder verliehen. Gestern ging es los mit dem Medizin-Nobelpreis. Und es kommen noch die für Physik, Chemie, Literatur und Friedensbemühungen. Und einen für Wirtschaft, den gibt es auch noch. Zumindest inoffiziell wird der auch so genannt. Und den für Medizin, den haben dieses Jahr drei Wissenschaftler bekommen, die zum Immunsystem geforscht haben. Das ist zum Beispiel wichtig für Krebsbehandlungen oder bei Autoimmunerkrankungen.
Der Preis geht ja auf Alfred Nobel zurück, den Erfinder des Dynamits. Er hat mit seinem Vermögen dann eine Stiftung gegründet und mit den entstandenen Zinsen wollte er die besten Wissenschaftler belohnen. Und wir gucken mal drauf, wie und wo wir diese ausgezeichneten Forschungen eigentlich im Alltag erleben können, weil vieles klingt ja oft erstmal ein bisschen kryptisch, sehr nerdig, aber es kann ganz praktische Auswirkungen für uns haben.
Ja, Beispiel Max Planck. Den Namen kennt ihr vielleicht. Es gibt ein bekanntes Institut, das nach ihm benannt ist oder auch Schulen oder so. Er hat die Quantentheorie erfunden und die ist Grundlage für alle Computer, Smartphones und Tablets, weil die sogenannten Transistoren in den Chips dieser Geräte nur funktionieren, weil man das Verhalten von Elektronen auf Quantenebene versteht durch seine Forschung. Ist aber auch zum Beispiel für GPS wichtig oder für ein MRT. Die funktionieren nur damit. 1918 hat Max Planck den Nobelpreis für seine Theorie bekommen.
Und damals hat man natürlich überhaupt nicht geahnt, was daraus wird. Also auch über 100 Jahre später, 2022, sind drei Wissenschaftler für ihre Forschungen zur Quanteninformatik mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet worden, die es eben ohne die Theorie von Planck gar nicht gegeben hätte. Oder anderes Beispiel, 2018 ist die Laserforschung ausgezeichnet worden, also Grundlage für moderne Augenoperationen oder auch für Glasfaserkabel, die uns ja das schnelle Internet nach Hause bringen sollen.
Ja, Befürworter des Preises sagen deshalb, er bringt erstens mediale Aufmerksamkeit für die so wichtige Wissenschaft und kann vielleicht sogar auch ein bisschen dafür begeistern. Wir berichten ja zum Beispiel auch darüber, so wie heute hier in diesem Podcast.
Genau.
Und der Nobelpreis zeichnet Fortschritte aus, die überdauern, während sich viele andere Nachrichten überschlagen und ganz schnell auch wieder überholt sind.
Aber es gibt auch Kritik, vor allem seien die Preisträger, vor allem Preisträger und nicht Preisträgerinnen. Und es würden vor allem westliche Forschungsinstitute ausgezeichnet werden. Und tatsächlich ist der Preis bereits über 900 Mal vergeben worden, aber nur 59 Mal an Frauen. Das hat jetzt nicht nur mit der Auswahl durch die Jury zu tun. Es ist einfach immer noch so, dass es viel weniger Frauen in Spitzenpositionen der Wissenschaft gibt. Und die Preise werden ja nun mal für Forschungen vergeben, die oft schon ja, seit Jahren andauern oder sogar Jahrzehnte zurückliegen. Und damals war die Verteilung sogar noch ungleicher.
Geld gibt es übrigens auch für die Gewinner oder für die paar Gewinnerinnen. Ungefähr 1 Million Euro. Und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spenden das Geld. Das ist, glaube ich, so ein bisschen gute Sitte in der Wissenschaft, anstatt es für privates Vergnügen auszugeben.
Ja. Nobel, nobel, kann man da nur sagen, wenn es gespendet wird.
Und ich bin froh, dass es schlauere Köpfe als mich gibt, die uns irgendwie ein bisschen voranbringen im Alltag. Wir hören uns trotzdem morgen hier wieder bei Podcasten können Magda und ich. Immerhin, kommt gut durch den Tag. Wir freuen uns.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.